Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Doris Fritsche ist Ärztin und hat bei ihren Reisen durch Indien natürlich mit diesen Augen auf die Probleme des Landes geschaut. Und sie schildert bewegt die Liebe und die Hingabe des Wesens der indischen Bevölkerung auf dem Lande, die sie trotz aller schwerster Lebensbedingungen dort erlebt hat. Sie vergleicht die Zustände dort mit den humanitären Werken von Swami, die ihrer Meinung nach einmalig in der Geschichte sind. Die Liebe gibt immer, betont sie, und meint damit das Lebenswerk von Bhagavan Sri Satya Sai Baba, das bis heute fortwirkt, auch nachdem er seinen physischen Körper verlassen hat. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Doris, ich bin zu Besuch in deinem Zimmer im Ashram. Es ist ein Sechsbettzimmer mit lauter russischen Devotees. Wie kommuniziert ihr eigentlich?
Also eine Deutsche ist mit im Zimmer und quasi also vier Russinnen. Die Kommunikation ist, Swami sagt ja immer, es gibt nur eine Sprache, die Sprache der Liebe. Und da muss man also schon sagen, dass das so funktioniert, denn die Russinnen sprechen ja alle kein Englisch und wenn Englisch, dann ein sehr schlechtes. Und ja, ich spreche kein Russisch, also so mit Augen, Händen, Füßen und wirklich mit dem Herzen. So kommen wir eigentlich ganz gut zurecht und wir feiern dann auch gemeinsam Neujahr im Zimmer mit Tee trinken, Süßigkeiten essen und das funktioniert. Gestern Abend war dann quasi die deutsch-russische Freundschafts-Silvesterfeier mit russischen Süßigkeiten. Die Russinnen haben alle Süßigkeiten aus ihrem Land dabei. Und immer wenn irgendetwas Besonderes ist, dann kriegt man was geschenkt und zwar eine russische Spezialität. Das finde ich auch sehr, sehr nett. Und die Russinnen haben alles dabei. Sie haben Bügeleisen dabei, sie haben Wasserkocher dabei, sie haben Gefäße zum Aufbewahren dabei, sie sind so gut ausgestattet für dieses Leben im Ashram. So kann man sich also an die Russinnen immer wenden, wenn man irgendwas braucht, Nähzeug. Alles haben sie dabei.
Ein Samovar für ihren Tee?
Ein Samovar habe ich bisher noch nicht entdeckt, aber halt auch Gefäße, wo sie Tee zubereiten können und immer irgendein Becher findet sich, wo sie dann ihre Gastfreundschaft auch leben können. Die sind nämlich schon gastfreundschaftlich.
Also die leben Babas Lehre?
Die Russinnen, die jetzt in meinem Zimmer sind, die schon.
Das wievielte Mal bist du im Ashram?
Also ich vermute, es dürfte jetzt das 18. Mal sein.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie es das erste Mal war oder als du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast?
Ja, na klar, da glaube ich, wird sich jeder Sai Baba Devotee ganz genau daran erinnern. Das war bei mir vor circa 15 Jahren dürfte das gewesen sein, wo ich das erste Mal seinen Namen gehört habe. Da muss ich aber dazu sagen, dass ich aufgrund meiner Prägung vom Elternhaus sehr skeptisch war. Und zu der Zeit ging es mir auch nicht so gut. Ich habe da auch Psychotherapie gemacht. Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, Mensch, du, wenn die Psychotherapie so wenig hilfreich ist, ich hätte da jemanden, und zwar ist es ein Inder, der heißt Sai Baba. Und ich dachte dann erstmal, oh je, ein indischer Guru, das ist ja wohl das Letzte, was ich jetzt brauche. Ich habe das sehr abgelehnt, ja. Dann habe ich das erstmal mit einer homöopathischen Behandlung versucht. Und dann bin ich da zum Homöopathen gegangen, und was sehe ich in seinem Behandlungszimmer hängen? Ein Bild vom Sai Baba. Dann denke ich mir, oh je, jetzt ist es auch so einer. Ja, und war also dann auch sehr abgeneigt dem Baba gegenüber, wobei mir natürlich der Alfred mit seiner homöopathischen Behandlung und er als Mensch hat mir sehr gut gefallen. Aber mein Herz also war immer noch nicht offen für den Baba. Und damals hatte ich dann studiert und musste einen Nebenjob machen, aus finanziellen Gründen. Und da habe ich in einer Computerfirma gearbeitet, so als Nebenjob. Und da brauchte ich immer das Help Center, wenn mir mit dem Computer irgendwas nicht funktioniert hat, habe ich immer mit dem Help Center telefoniert, und zwar sehr oft. Dann hat dieser nette Mann vom Help Center gemeint, jetzt haben wir schon so oft telefoniert, jetzt können wir uns mal in der Kantine treffen. Dann haben wir uns getroffen, dann sagt der zu mir, du, stell dir vor, ich war in Indien, und zwar in einem Ashram beim Sai Baba. Und das war dann sozusagen das dritte Anklopfen von Swami an meiner Türe. Und beim dritten Mal anklopfen musste ich aufmachen. Also da ging mein Herz einfach auf. Dann hat er mir Bücher empfohlen.
Welches zuerst?
Von Stepski.
Baba spricht.
So genau, eines dieser Bücher. Und auch wenn die Bücher wohl kontrovers diskutiert werden, in dem Moment war das für mich genau das, was ich gebraucht habe. Ich dachte auch, dieses Buch liebt mich. Also aus dem Buch ist so eine Liebe rausgekommen. Also einen Abend hat mich das sogar richtig beängstigt, was aus dem Buch für eine Liebe rauskommt. Ich konnte es gar nicht so wahrhaben, und dann war schon ganz viel Bindung. Und dann lief alles wie von selbst. Dann ging ich zum Bhajan singen, und dann fand das eine das andere, wie durch Zauberhand.
Ja. Und irgendwann hast du dich entschlossen, jetzt fahre ich nach Indien?
Genau, dazu muss man jetzt allerdings noch sagen, ich war zu der Zeit ein sehr schüchterner Mensch, ängstlich. Also ich wäre auch damals zu der Zeit in Deutschland nicht alleine in ein Café gegangen oder alleine ins Kino. Also ich war einfach recht schüchtern. Und so, also der Gedanke alleine nach Indien, der kam mir so erst einmal nicht. Dann habe ich durch das Singen in München in der Bhajan-Gruppe dieses Gayatri-Mantra und viele indische Gebete schon kennengelernt und habe auf einem Markt, der in München zweimal im Jahr ist, das Tollwood. Das ist ein großer Markt, wo Dinge verkauft werden aus Indien, Schmuck, Kleidung, Möbel, Statuen und ein alternativer Markt.
Und du hast gesagt, Tollwood heißt der?
Genau, das heißt Tollwood, genau. Und da hörte ich...
Nun muss ich mal fragen, ich komme ja hoch aus dem Norden. Bedeutet Tollwood in München das Gleiche wie im Norden?
Ja, also... Dieses Tollwood, ich sage jetzt mal, wie man das schreibt, T-O-L-L und dann Wood wie Wald, W-O-O-D, also Tollwood.
Also toller Wald.
Toller Wald, ja. Und in Süddeutschland kennt man, das ist eigentlich relativ bekannt, da höre ich dann aus dem Stand dieses Gayatri-Mantra. Und dann hat mich das also magnetisch angezogen. Ich bin da zu diesem Stand und höre das Gayatri-Mantra, habe mich so zu Hause gefühlt. spreche dann mit diesem Standbesitzer, der mir erzählt, ach, das Gayatri wird in Varanasi den ganzen Tag gespielt und ganz Varanasi schwingt im Gayatri-Mantra und er war schon 25 Mal in Indien. Und dann sage ich zu ihm, Mensch, ich würde auch so gerne mal nach Indien. Und dann sagt er diesen zündenden Satz zu mir, alles, was du brauchst, ist nur ein Ticket. Der Rest geht ganz von selbst. Und dieser Satz, der war dann in meinem Hinterkopf irgendwo abgespeichert. Ich habe dann mein Leben weitergelebt, habe dann als Studentin eine sehr schwere Prüfung absolviert in der Medizin. Das ist nach den ersten 4 Semestern. Und dann dachte ich mir, wow, und jetzt das Geschenk fürs bestandene Physikum. Ich buche den Flug, denn alles, was ich brauche, ist ja nur dieses Ticket. Aber als dann das Ticket kam, kam auch erstmal die Angst. Dann dachte ich schon erstmal, ich hätte es gerne zurückgegeben. Aber dann dachte ich mir, nee, okay, also jetzt hast du schon mal deine Eintrittskarte. Gut, und dann mit dem gepackten Koffern, mit der Fahrt zum Flughafen, war alle Angst weg. Kam ganz viel Zuversicht, ganz viel Getragensein. Ich hatte das Gefühl, ja, Swami trägt mich in seinen Ashram. Es war immer Hilfe da, wenn ich Hilfe brauchte. Es war so ein schönes, wohliges, geborgenes Gefühl. Also zu Swami zu fahren, braucht man eigentlich wirklich keine Angst haben. Das wird immer sicher sein. Das ist meine Erfahrung, ja.
Kulturschock oder wie war das?
Wie war das? Das war ganz eigenartig. Ich habe damals einen Flug gebucht nach Bombay, also erstmal München, Bombay, und ich steige also quasi in Bombay aus und atme diese indische Luft, und mit dem ersten Atemzug dieser indischen Luft dachte ich, wow, ich bin zu Hause. Das werde ich auch nie vergessen, dieser erste Atemzug. Indien hat einen bestimmten Geruch. Und der war mir so vertraut. Und dann musste ich den Flughafen wechseln. Und dann saß ich in einem Bus und da war eine indische Mama mit ihrer indischen Tochter. Die haben mich mit riesig großen Augen angeschaut, eine Europäerin alleine. Die haben erst mal geguckt und dann wirklich realisiert, ich bin da alleine, und haben aber so sehr auf mich freundlich reagiert, mich wohlwollend angelächelt. Und die indische Frau hat mich gefragt, woher ich komme. Also ich habe dann auch für mich wirklich dieses Ma Bharat, Mutter Indien, das war für mich von Anfang an, Ma Bharat hat mich mit offenen Armen empfangen. Und das hat sich auch später, als ich Reisen machte in Indien, immer für mich bestätigt. Ma Bharat sorgt für ihre Kinder. Ja, also mein Flug, der ging dann von Bombay nach Bangalore. Und dann bin ich mit dem Taxi nach Whitefield, genau, weil da Swami in Whitefield war, in dem kleinen Ashram. Hab dort auch ein Zimmer bekommen mit Matratzen auf dem Boden. Unbedingt brauchte man da Moskitonetze, weil da waren so viele Moskitos. Und international durchgemischt, ich weiß gar nicht mehr, Japanerinnen, Russinnen, Deutsche, Italiener. Ich glaube, ich hatte alle, also viele Nationalitäten in meinem Zimmer. Und da habe ich dann das erste Mal den Swami direkt also verkörpert erlebt. Genau.
Da kam man noch so dicht dran in Whitefield, ne?
Ja, ja, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wobei natürlich die ganzen Eindrücke, dieses Indien, die Gerüche, die Hitze, dann ist man übernächtigt und dann hat man so viele Erwartungen und dann sitzt man da und vibriert vor Erwartung und jetzt kommt er dann, wegen dem man da ist. Und mein allererster Eindruck war, ich war fast fassungslos von seiner Ausstrahlung und das, was mir als erstes so augenscheinlich war, das war ein Gefühl, wow, du bist ja so alt wie die Zeit selbst. Also ich hatte dieses Gefühl von, da ist jemand, der ist so alt wie die Zeit selbst. Ich konnte das, was ich da empfinde, nur so in Worte kleiden, diese Unendlichkeit, die er ausgestrahlt hat. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das, warum wir alle zu Swami fahren und ihn lieben, sein Darshan, dieses von ihm berührt werden, das habe ich beim ersten Darshan nicht erlebt. Da hat er mich eigentlich noch nicht so berührt, mir noch nicht offenbart, wer er ist. Das war dann erst später, am dritten Tag, als ich dann angekommen war und das quasi fassen konnte.
In Deutschland hattest du ja anfänglich noch gesagt, bloß keinen indischen Guru. Was ist denn zwischenzeitlich passiert? Wie kam die Wandlung hin zu diesem Berührtsein?
Ja, das, was ich eingangs auch sagte, es gibt nur die Sprache des Herzens, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe, und es gibt nur einen Gott und der ist allgegenwärtig. Also diese Einheit, die Swami in allem sieht und auch dann das Leben im Ashram, diese verschiedenen Nationalitäten, die da in Einheit zusammenkommen, das, was mich so zutiefst berührt hat, auch zu sehen, dass buddhistische Mönche sitzen vor Swami, und wo ich ja vorher aus dem Buddhismus wusste, dass da eigentlich kein Gottbegriff in dem Sinn gibt, aber dass da Buddhisten hingegeben vor dem Swami sitzen und dass Sufis für den Swami tanzen, dass wirklich alle Nationen, alle Religionen, alle Altersgruppen, dass von Swamis Lehre so viele Menschen angesprochen werden, und dann natürlich auch das Dienen, sein riesiges Werk, das mich natürlich auch, wie alle anderen, so fasziniert haben, dieses Werk für andere, aufeinander zu gucken, füreinander da zu sein, zu geben, nicht nur zu nehmen. Und das, was für mich noch sehr, sehr wichtig war, geprägt aus dem christlichen Glauben, war mein Gott immer ein strafender Gott und ein Rachegott. Und ich hatte auch, das wurde mir aber erst durch Swami bewusst, dass ich ein ganz gestörtes Verhältnis zu Gott hatte, ein angstbesetztes Verhältnis und ja, sehr, sehr ambivalentes Verhältnis. Und diese indische Hingabe an das Göttliche ist was, was für meine Seele Balsam war. Dieses indische hingegebene Herz, dieses sich verneigen vor dem Göttlichen, was für den Inder so selbstverständlich ist, zu sehen, dass vor dem Ganesha oder vor dem Shiva, dass Eltern mit ihren zweijährigen Kindern stehen und ihnen schon lernen, wie man sich vor Gott verneigt, dieses tief spirituelle Gläubige an Indien, das ich in Indien, wo ich war, nicht nur bei Swami, sondern auch im anderen Indien erlebt habe, das hat mich ganz, ganz, ganz stark geprägt. Da ist einfach auch eine Herzöffnung passiert dem Göttlichen gegenüber und zu erfahren, dass es kein strafender Gott ist, sondern ein liebender Gott ist. Dass es ein Gott ist, den man nicht um Vergebung bitten muss, weil es keinen Grund gibt zum Verzeihen. Ein Gott, der wirklich, ja, Love is my form, stand heute über seinem Samadhi, heute am Neujahrstag. Love is my form, also dass dieser Gott nichts ist als Liebe. Und das, was für mich auch neu war als Katholikin, dass der Körper die Wohnstätte des Göttlichen ist, dass wir alle Verkörperungen der Liebe und Verkörperungen des Göttlichen sind. Natürlich kannte ich das von Jesus. Ich bin der Sohn Gottes oder der Vater und der Sohn sind eins. Ich kannte das schon so ein bisschen aus der Bibel. Aber dieses wirklich, dieses Tatsächliche und dass unser Körper die Wohnstätte ist für das Göttliche, das hat mir nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis gegeben und auch einen ganz anderen Selbstwert, dass es dadurch auch die Pflicht ist, für mich Sorge zu tragen, weil das ist ein wertvolles Gefäß mit einem wertvollen Inhalt. Ja, also mein gesamtes Leben hat sich grundlegend von A bis Z verändert durch den Swami und er bringt diese Heiligkeit in das menschliche Leben. Und dafür, denke ich, können wir ihm alle sehr dankbar sein, zu spüren, dass wir heilige Wesen sind. Ja.
hast gerade das andere Indien erwähnt. Du bist Ärztin und bist auch in anderen Teilen Indiens gewesen. Magst du davon noch was erzählen?
Ja, gerne. Also ich war dann eben im Zuge des Studiums, habe ich einen Aufenthalt in einem indischen Krankenhaus auch gemacht. Das waren 6 Wochen, da war ich mit einer Kommilitonin und es war ein Krankenhaus in dem Bundesstaat Maharashtra. Das ist der Bundesstaat, in dem Bombay liegt und es ist mitten im Land gewesen, im ärmsten Indien, ein Missionskrankenhaus. Da ist das Mutterkrankenhaus in Würzburg, das Misio, und das ist quasi ein Ableger aus diesem Würzburger Missionskrankenhaus. Und da waren wir 6 Wochen und sind durchgelaufen durch die Pädiatrie, durch die Gynäkologie und durch die Chirurgie. Und das sind natürlich auch Erfahrungen. Das war sehr berührend, diese einfachen, dankbaren indischen Menschen, die auch immer wieder so unser Herz berührt haben. Und diese einfachen Methoden, diese, bei uns gab es dann auch diese Burning Cases, nennt man die. Also Burning Cases sind die Cases, die sich dann, also Case, der Fall, die Menschen, die sich selbst mit Kerosin überschütten und sich dann anzünden. Das sind Bauern, die verzweifelt sind. Und der Bundesstaat Maharashtra hat immer wieder Ausfälle von Monsun. Das heißt, es gibt keine Ernte und Indien ist immer noch Agrarland und ohne Ernte gibt es kein Einkommen für die Familie. Die Bauern sind so verzweifelt und durch ein Analphabetentum fehlen auch Denkstrukturen, Lösungsmöglichkeiten, so habe ich mir das auch erklärt, Lösungsmöglichkeiten im Denken, aus dieser Misere rauszukommen. Und da gab es für viele einfach nur dann den Kurzschluss, den Selbstmord aus Verzweiflung. Und es sind die Burning Cases oder die Poison Cases. Poison ist einfach dann auch, dass sie dann ihre Unkrautvernichtungsmittel oder Pestizide und Fungizide dann getrunken haben, um sich zu suizidieren. Und diese Fälle haben wir auch dann natürlich im Krankenhaus bekommen. Dann ist es natürlich so, also diese Patienten werden dann beatmungspflichtig, das Antidot ist Atropin. Aber da gibt es nicht so viel Atropin in diesem Krankenhaus und da gibt es auch keine Beatmungsplätze in diesem Krankenhaus, sodass man eigentlich dann ja nichts tun kann für diese Patienten. Nur die Schmerzen lindern. Es gibt sonst keine andere Hilfe. Also das ist einfach ein Niveau, das man mit gar nichts vergleichen kann mit dem Stand in Europa. Der höchste Stand ist tatsächlich in den Swami-Krankenhäusern. Und zum Teil gelangen die Patienten gar nicht ins Krankenhaus. Die sind einfach so krank, die sind so arm. Es gibt schlechte öffentliche Verkehrsverbindungen. Die Menschen können einfach kein Krankenhaus erreichen. Und Baba hat ja die Einrichtung geschaffen hier in Indien mit seinen Mobile Hospitals und die fahren mittlerweile in allen Bundesstaaten Indiens. Und in diesen großen Mobile Hospitals gibt es eben eine komplette medizinische Einrichtung. Das heißt, da drin ist eine Röntgenanlage, ist ein Labor mit Zentrifuge für Untersuchungen des Blutes oder des Urins auch. Da drin ist ein Ultraschallgerät, da drin sind Medikamente. Das heißt, dieser Bus, der startet dann, wenn man im Ashram wohnt, hört man ihn, wenn man um 9 Uhr in der Halle sitzt, hört man dann, wie der Bus losfährt, ja. Der parkt immer an der Halle, an der Saikulwand-Halle. Man hört dann eben immer, dass der Motor jetzt anspringt und das Mobile fährt dann um 9 Uhr eigentlich täglich, fährt raus in die Dörfer und behandelt dort dann die Leute vor Ort. Swamis karitatives Werk oder humanitäres Werk. Ich denke, das ist, soweit ich das überblicken kann, auch in der Geschichte einzigartig, dieses riesige humanitäre Werk, das so vielschichtig ist. Ein Zweig davon, die medizinische Versorgung für die kranken, leidenden Menschen in seinen großen, spezialisierten Krankenhäusern, die MRT haben, die CT haben, die Herzklappenoperationen machen. Spezialisten operieren dort Analphabeten kostenfrei am Herzen, neurochirurgisch, gynäkologisch. Das ist eine rundum medizinische Versorgung. Auch dann die klappenoperierten Patienten, die Makuma brauchen, die bekommen das lebenslang umsonst vom Ashram. Lebenslang umsonst, also dafür ist dann wirklich gesorgt. Und diese Vielschichtigkeit, das ist einzigartig, soweit ich das überblicken kann. Und auch einmal war ich dann im Ashram zu Swamis Geburtstag, wo es ja eben ganz normal ist, dass da auch eine medizinische Versorgung ist für die Gäste, die mit ihm Geburtstag feiern. Es gibt dort eben dann auch die Möglichkeit, sich die Zähne machen zu lassen. Es ist ein Dentalbus da. Homöopathische Ärzte sind da, es sind schulmedizinische Ärzte da.
Helfer aus aller Welt, nicht nur indische Ärzte, ne?
Genau. Auch die Ärzte, die bei ihm Seva machen, also ich war jetzt nochmal auf einer Lecture vor ein paar Tagen und da hat dieser ältere Herr, der diese Lecture geleitet hat, nochmal gesagt, dass es da wohl zwei Arten von Ärzten gibt, die bei Swami arbeiten. Die einen sind fest angestellt im Trust und die anderen sind Seva-Ärzte. Das heißt, die kommen aus aller Welt und verbringen dort ihren Urlaub, um zu arbeiten im Krankenhaus und dort Seva zu machen. Und das sind dann zum Beispiel Chirurgen, das sind Augenärzte, das sind HNO-Ärzte, Kardiologen, genau. Und auch einmal bei einer großen Feierlichkeit vor 3 Jahren, da war im Ashram ein Camp und zwar mit Prothesen, mit Beinprothesen. Es gibt in Indien so sehr viele Menschen, die Behinderungen haben, die auch Amputationen hatten, die nur ein Bein haben oder keine Beine haben. Man sieht hier so schlimme Verkrüppelungen und das war ein Camp mit Prothesen. Da konnten dann die Inder, da waren 200 bis 300 Inder hier und konnten sich eine passende Prothese anpassen lassen. Und auch heute noch sehe ich dann, ich denke, das war dann von damals, sehe ich dann wirklich Inder mit diesen Prothesen, die jetzt damit laufen können, ja.
Thank you.
Ich wollte jetzt mal auf das Grundwasserproblem kommen, denn die Verbiegung der Knochen ist hier eng damit verknüpft.
Ja, das ist das Fluorid, das in dieser toxischen Dosis dann wohl Knochenerweichungen macht und Knochenverbiegungen macht. Und dadurch gibt es hier auch so ganz viele ja verkrüppelte Menschen.
Auch da hat Swami ja versucht zu helfen, indem er die Wasserprojekte gestartet hat.
Genau, dieses große Wasserprojekt, wo meines Wissens er die Summe von 40 Millionen Dollar ohne einen Spendenaufruf, die einfach zur Verfügung gestellt hat, damit die Bevölkerung hier einfach gutes Trinkwasser hat. Und auch seitdem das Bewässerungsprojekt oder das Wasserprojekt gestartet ist, werden hier ja im Ashram auch die Wiesen bewässert. Es blühen hier also die Blumen und die Bäume wachsen, weil also auch hier im Ashram, auch wenn Trockenzeit ist, es ist einfach immer Wasser verfügbar durch dieses Wasserprojekt. Und ich denke, was war das für ein Projekt mit Sai Ganga?
Ja, er hat die Großstadt Madras, heute Chennai, an Trinkwasser angeschlossen.
Genau, als da in Madras diese Wasserknappheit war und waren auch in Madras ganz erschütternde Zustände, dass zum Beispiel Trinkwasserbusse von der Regierung losgeschickt wurden, um die Bevölkerung Madras mit Wasser zu versorgen. Aber diese Busse wurden dann vor der Stadt schon abgefangen. Dieses Trinkwasser wurde dann dort verkauft an irgendwelche Händler und diese Händler haben dann dieses Wasser für teures Geld an die Familien verkauft, also achtköpfige, zehnköpfige indische Familien, die den ganzen Tag auf Wasser gewartet haben, um dann zwei Kannen zu kriegen und auch noch für teures Geld. Und die Zustände in Madras wurden also auch immer schlimmer und die Menschen in Madras haben auch viel gebetet und Swami hat dann auch wirklich dieses Projekt dort geschaffen, dass quasi via Pipeline Wasser bis nach Madras geschickt wird und diese Pipeline-Versorgung hat dann auch den Namen gekriegt, Sai Ganga. Das fand ich auch sehr berührend. Da gibt es auch ganz beeindruckende Filme.
Also Swami ist die liebende Mutter Bharata, die sich um ihre Kinder sorgt.
Ja, und das ist ja auch so typisch für den Swami. Er sagt ja auch, my life is my message. Und Swami, man müsste eigentlich auch gar nicht seine Reden hören, wenn man sieht, was er für Werke getan hat. Und er sagt, die Liebe gibt immer, die Liebe nimmt nie, nur das Ego nimmt, die Liebe gibt immer. Und das ist Swami, er ist einfach eine Quelle, die immer gibt, die unendlich immer nur gebend ist, ein Strom der gebenden Liebe. Auch jetzt heute als Beispiel. Jetzt, wo er nimmer verkörpert ist, seine Präsenz ist nach wie vor genauso. Er braucht nicht die Verkörperung. Wir brauchen seine Verkörperung und hängen immer noch an seinem Körper, vermissen immer noch seinen Körper. Immer wieder, wenn Darshan ist, sehe ich Frauen, die weinen, die sich sehnen nach der Form. Wir brauchen die Form, er braucht sie nicht. Seine Liebe ist spürbar im Ashram, beim Darshan, sein Werk geht weiter, seine Sevadals, seine Security-Leute, seine ganzen Helferlein sind in seinem Sinn tätig. Bei jedem Darshan zur Zeit, weil ja jetzt diese Feiertage sind, es war Weihnachten, jetzt dann Silvester, Neujahr, wie zu Swamis jetzt verkörperten Lebzeiten gibt es jeden Tag Prasad in der Halle. Ein Heer, ich sehe ja immer nur die Frauenseite, ein Heer von Frauen steht dann auf am Schluss des Darshans und verteilt dann in diesen silbernen Schalen entweder irgendwelche Süßigkeiten oder heute gab's für jeden der Anwesenden einen Apfel. Und das hat sehr wieder unser Herz berührt, denn diese ganze Halle heute war voll und jeder von uns hat einfach den Apfel gekriegt, ja. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr schön. Man sitzt da und fühlt sich wie im Schoß der Mutter, ja, und die Mutter, die einfach immer gibt, ja. Und das bleibt, also ich denke, das bleibt, den Geist hat Swami hier so manifestiert. Ich denke, das bleibt. Und ich liebe auch Prashanti Nilayam im Alltag, in Anführungsstrichen, ohne viele Feste, ohne den Ansturm von so vielen Menschen, sondern einfach in der Stille, im Frieden, im beschaulichen Prashanti Nilayam mit weniger Devotees. Das ist auch etwas, was ich sehr liebe. Und vielleicht der Plan oder die Idee ist jetzt mal entstanden, mitzufahren oder zu fragen, ob man mal mitfahren kann mit einem Bus, wenn die Busse starten, raus in die Dörfer und ja, vielleicht mit dem Taxi hinterherfahren und ja, mal schauen, vielleicht da auch dann mal mitzuhelfen.
Das Thema Helfen ist jetzt noch ein Stichwort für mich. Du hattest ja zu Beginn erwähnt, dass du in Indien auch gereist bist und warst unter anderem im Ashram von Mutter Teresa.
Ja, da hatte ich dann eine Rundreise nochmal geplant. Da hatte ich länger Zeit in Indien und war dann in Kalkutta bei Mutter Teresa. Und jeder, der bei Mutter Teresa einmal mitarbeiten möchte, der wohnt eigentlich in der Salvation Army. Das ist die Heilsarmee in der Sutter Street. Und das ist ein Schmelztiegel von auch allen Nationalitäten. Da kommen auch Gruppen aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich, ganze Gruppen, um dort bei Mutter Teresa zu helfen. Und es wird gefügt von so schöner Hand, dass wenn zum Beispiel die 20-köpfige italienische Gruppe morgen abreist, kommt übermorgen die schwedische Gruppe. Und so ist da eine Rotation, ohne dass es einen Plan gibt im Weltlichen. So ist immer genügend Hilfe da, denn auch dort braucht es sehr viele Volunteers.
Nicht nur ausgebildete Ärzte?
Nee. Also es braucht da sehr viele Volunteers. Zum Beispiel im Kaligat, das ist die Hospizeinrichtung, da sind 80 Patienten. Und als Beispiel die Bettwäsche, das ist so eine schwere Baumwollbettwäsche, die wird jeden Tag von jedem Patienten komplett gewaschen. Da gibt es keine Waschmaschine, da gibt es kein heißes Wasser. Das wird in Steintrögen gestampft mit den Füßen. Und das machen Volunteers. Dann wird es mit den Händen ausgewrungen und es ist wirklich schwerste Arbeit und oben dann am Dach aufgehängt. Und die Bettgestelle werden jeden Tag geschrubbt, ja. Die Patienten werden jeden Tag gewaschen und gebadet und dafür braucht es Volunteers. Der Geist von Mutter Teresa, der ist sehr lebendig. Also man hat das Gefühl, sie ist eigentlich im Nebenzimmer. Das ist sehr, sehr, sehr lebendig. Und ich habe eine kroatische Bekannte aus dem Ashram, die ist auch einmal im Jahr bei Mutter Teresa, die sagt immer, Swami ist bei Mutter Teresa im Ashram manchmal mehr spürbar als im Ashram selbst. Und dann, ich wollte da einfach auch noch Indien kennenlernen und bin dann nach Varanasi, die große Shiva-Pilgerstätte, wo die großen Verbrennungen sind am Ganges und eben der Ganges in Deutsch ist ja die Ganga. In Indien ist ja weiblich die Mutter Ganga. Und die Mutter Ganga ist ja kein Fluss, die Mutter Ganga ist ja eine Göttin. Und jeden Abend wird in Varanasi Ganga Puja abgehalten. Und von indischen, hinduistischen Priestern, die eine wunderbare Feuerzeremonie haben, während dieser Zeremonie auch so viel Hingabe und Liebe praktiziert wird, auch der Mutter Ganga gegenüber, das dann eine sehr mystische Zeremonie wird, wo der Fluss wirklich lebendig zu sein scheint, zu werden scheint und man dann empfinden kann, dass die Ganga wirklich als Göttin verehrt wird. Und nach jeder Puja kriegt dann die Ganga noch so kleine Feuerlämpchen, die sind auf so Papier und da kann dann jeder, der dieser Puja beiwohnt, dann der Ganga noch ein Feuer opfern und dann ist der ganze Fluss voller Lichter und das ist sehr, sehr schön und das heißt halt, wenn man einen Wunsch hat und man kann das Licht weit verfolgen, dann geht er in Erfüllung, während wenn man dann das Feuer auf die Ganga setzt und es dann mit einer Welle ausgeschwappt wird, dann ist es ein Nein, ähnlich wie wenn man Swami einen Brief gibt. Wenn er ihn nimmt, ist es ein Ja, wenn nicht, ist es ein Nein. So ist es mit dem Licht.
Hast du denn gewagt, darin mal zu baden?
Also ich habe meine Hände in der Ganga gewaschen, gebadet habe ich nicht in der Ganga selbst. Es war nicht stimmig. Und vorher hatte ich noch einen Artikel gelesen über das Phänomen Ganges, dass sich die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten fragt, warum dort keine Seuchen ausbrechen. Denn es müsste dort Cholera geben, es müsste dort Ruhr geben, denn in diesem Wasser, es wären die Leichname, die verbrannt werden, da wird ja die Asche dem Ganges überreicht. Aber Säuglinge, die noch kein Karma aufgebürdet haben, die müssen nicht verbrannt werden. Also Kleinkinder und Säuglinge werden quasi als gesamter Körper dem Wasser übergeben. Man sieht auch, dass da tote Kühe schwimmen. Durch diese Waschungen, also müsste das einfach eine Quelle sein an Epidemien und an Seuchen. Bisher ist in ganz Varanasi am Ganges noch keine Seuche ausgebrochen. Die Wissenschaft hat dann auch dieses Gangeswasser untersucht und hat festgestellt, dass in dem Gangeswasser wohl eine Selbstreinigungskraft ist, denn nach einer bestimmten Zeit ist in dem Wasser kein Erreger mehr nachzuweisen. Dieses Wasser ist dann quasi rein wie ein Quellwasser. Auf spiritueller Ebene kann man sich das natürlich erklären. Der Ursprung vom Ganges eben Shiva, dieses viele Beten an dem Fluss, diese viele heilige Energie, die der Fluss auch bekommt, auf der weltlich-wissenschaftlichen rätselt eben der Verstand, warum ist es so? Da muss man dann aber leider auch dazu sagen, dass jetzt der Fluss schlecht behandelt wird, Abwässer aus der chemischen Industrie werden ohne Filter, ohne alles einfach in den Fluss geleitet. Und man hat jetzt auch neuere Untersuchungen, dass am Mündungsdelta auch die Süßwasserdelfine zum Beispiel ihre Fruchtbarkeit verlieren aufgrund von Vergiftung des Wassers. Und da ändert sich auch was, aber das ist einfach, weil zu viel Abwässer ohne Skrupel, ohne Filter einfach diesem Fluss zugemutet werden. Und es wird wahrscheinlich kippen, wenn es dauerhaft so weitergeht.
Da hoffen wir mal auf die Kräfte der spirituellen Wissenschaftler im Land, dass die einen Weg finden werden, dass die Mutter Ganga auch weiterhin für Generationen als ein lebendiges Heiligtum und auch als einzigartiges ökologisches System bewahrt werden kann.
Genau.
Dann danke ich dir für deine Schilderung, die mich sehr bewegt hat.
Ja, gerne, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit.
Und ich kann am Ende nur sagen, wir, seine Devotis, sind aufgerufen, dieses großartige Werk in seinem Sinn in die Welt zu tragen. Om Sai Ram.
Ja.
Damit ist unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Wir waren bei Doris Fritsche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Und noch einmal möchte ich Sie auf unsere Newsletter aufmerksam machen. Falls Sie ihn noch nicht bekommen, können Sie ihn bei uns bestellen. Sie erfahren dann jeden Freitag in ein paar Zeilen, welche Sendung am kommenden Sonntag ausgestrahlt wird. Damit verabschiedet sich Ihr Radioteam für heute von Ihnen und am Mikrofon sagt Tschüss, Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.